Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Mensch, haben wir heute was zu besprechen. Was das sein wird, erfahrt ihr jetzt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Hey, schön, dass ihr da seid, wir freuen uns sehr. Gute Männer seht ihr jetzt hier auch, Tobias Escher, meine Damen und Herren, Nico ist wieder da, Jens da.
Hi.
Alles gut?
Alles gut.
Super. Bei mir auch, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Wir reden jetzt über Fußball außerhalb der Bundesliga, da ist einiges passiert, zum Beispiel bei den Champions. Aber auch in der La Liga.
Die Loser.
Gemeintes Real Madrid. Da hat sich einiges getan und in der Premier League tut sich ja ständig irgendwas.
Mit was fangen wir an?
Mit
Champions.
Ne? Die Besten, damit fangen wir an. Historisch, ich glaube, das erste Mal seit 1824, wenn meine Erinnerung richtig ist, damals noch mit Frankie Schneisenberg in den Rhein vom HSV, hat zum ersten Mal jede deutsche Mannschaft international ihr Spiel gewonnen. Großer Applaus für die deutschen Vertreter international.
Das ist ja wieder so ein seltsames Statistik, weil der eine noch gar nicht gespielt hat.
Wer denn?
Bayern München.
Ach so, meinst du
das? Das liegt ja an dieser Verstückelung der Spieltage.
Ja, machst Frankfurt auch alles immer kaputt. Ne? Ja. Freu dich doch mal drüber.
Wobei man auch sagen muss, damit steige ich ja schon direkt mal ein.
Bitte,
Partie ein. Dortmund, PSG.
Was?
Ich konnte es nur mit einem Auge gucken,
vorhersehbar,
weil ich eine Augenklappe auf hatte, wie ich es dienstags immer mache. Und durch ein Auge, muss ich sagen, fand ich das schon ganz schön überheblich, was Paris da abgeliefert hat. Mhm. Weil in einzelnen Situationen man natürlich den Skill gesehen hat, zum Beispiel auch beim Gegentreffer. Aber du dir echt gedacht hast, die machen einfach diese Hinspiel-Rückspiel, machen die einfach zu einem Spiel. Die sagen sich einfach, scheiß aufs erste Spiel. Und das zweite ist dann halt der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher, aber wir nehmen nur dieses eine Spiel so ungefähr. So wirkte es auf mich.
Genauso spielen sie offensichtlich auch in der Liga, weil ich habe mir gestern Paris gegen Bordeaux angeguckt und es hat genauso ausgesehen wie ein verzweifelter Trainer am Spielfeldrand, der eine Horde viel zu übertalentierter Kinder dabei irgendwie betreuen muss, wie sie versuchen, ein Ligaspiel zu spielen.
Ah, ey, mir tut Tuchel, ich meine, man muss das natürlich mal jetzt in den Kontext setzen, wenn ich sage, dass mir Thomas Tuchel leid tut, dann tut er mir natürlich nicht so leid, wie mir jemand leid tun würde, dem was Schlimmes passiert.
Der zum Beispiel bei Hertha Trainer.
Der bei Hertha Trainer ist. Aber er tut mir insofern leid, weil ich glaube, dass Thomas Tuchel total enteiert ist bei Paris. Der wird von den Fans ausgepfiffen irgendwie jetzt. Er hat gefühlt gar keine Autorität mehr. Er äußert sich immer total vorsichtig. Dann tauchen irgendwelche Partybilder auf nach diesem Dortmund-Spiel oder was, und er find's aber irgendwie, ja, ist ein bisschen unglücklich. Also irgendwie gefühlt hält ihn nur noch die Champions League so ein bisschen im Job, habe ich das Gefühl. Und die Spieler tanzen ihm auf der Nase rum, weil wer Thomas Tuchel noch aus der Bundesliga kennt, der weiß, das ist eigentlich total der Taktik-Fanatiker, der total viel Wert legt auf Struktur und alles. Und dann hat er da Leute in der Mannschaft, die so ein Spiel gegen Dortmund abliefern, teilweise lustlos in der Rückwärtsbewegung, die ohne Frage super talentiert sind, aber einfach sich null an das halten, irgendwie, was der Trainer ihnen versucht zu vermitteln. Und der Typ, glaube ich, muss nah an der Verzweiflung sein.
Ja, aber trotzdem
hat ihn natürlich die individuelle Klasse am Ende eine Ausgangsposition verschafft, die ja gar nicht so schlecht ist. 2-1 ist ja eigentlich ein okayes Ergebnis.
Ja, er tut mir insofern nicht leid, weil er ja wissen musste, was da auf ihn zukommt. Also Paris Saint-Germain ist einfach Paris Saint-Germain. Aber also das ist einfach ein Verein, wo du schon in einer gewissen Weise weißt, dass du mit wem du es zu tun haben wirst und wie das ist. Und du gehst dann dahin und sagst, ich krieg das aber in den Griff, weil ich so ein geiler Trainer bin, krieg ich das Pep Guardiola-mäßig, die ganzen Superstars krieg ich auf Kurs. Und das hat er halt irgendwie nicht geschafft, ob das jetzt daran liegt, dass einfach ein Neymar zu viel ist oder was auch immer, oder ob er sich da vielleicht auch selber in seiner Menschenführung oder was auch immer überschätzt hat, das sei mal jetzt dahingestellt, dafür habe ich auch zu wenig Ahnung davon, aber deshalb tut er mir jetzt einfach nicht so leid, das ist dann, was du halt kriegst, wenn du diesen Ultra-Ehrgeiz in dir verspürst, aber der einzige Mega-Verein, der frei ist, ist halt Paris Saint-Germain. Insofern tut er mir jetzt nicht so leid. Trotzdem ist es natürlich, aber da gebe ich dir vollkommen recht, ein Schlag in die Fresse, glaube ich, für jemanden wie Tuchel, der genau weiß, dass er sowohl vom Personal als auch vom Verständnis und der Analyse der Situation eigentlich alle Werkzeuge hat, um hier als Gewinner vom Feld zu gehen. Und es liegt einzig an der Bereitschaft, ein paar Spieler das umzusetzen. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo du als Trainer dann wirklich wahnsinnig wirst. Weil es ist ein Unterschied, ob einer nicht will oder ob einer irgendwie aus irgendeinem Grund nicht kann.
Ja, und bei Neymar habe ich eher das Gefühl, er wollte eigentlich ja weg. Der Barcelona-Wechsel hat nicht geklappt. Er hat sich ganz klar positioniert. Klarer kannst du dich als Spieler nicht mehr positionieren und sagen, ey, ich will hier weg, ich will zurück nach Hause. Und in der Liga ist Paris total unterfordert und Neymar als Individualspieler auch. Der zaubert da so ein bisschen rum. Wenn ihn einer umtritt, dann macht er ihn kurz mal lächerlich. Aber ansonsten hat er gefühlt keinen großen Ehrgeiz. Man merkt, dass er nicht das Gefühl hat, ey, ich bringe diese Mannschaft dahin, wo sie hingehört, auf den Thron Europas oder so. Das Gefühl, was du vielleicht bei einem Messi hast, der sich so mit Barcelona identifiziert, das hast du bei Neymar nicht. Und deswegen ist der, glaube ich, leistet er sich so viele Eskapaden einfach, weil der vielleicht auch Bock drauf hat, dass er im Sommer gehen darf, wenn er einfach nur halbe Stelle macht irgendwie.
Ja, der tut alles dafür. Hat jemand gestern von euch auch Paris-Bordeaux gesehen? Ich habe nur die letzten 30 Minuten mir angeguckt.
Hat er nicht rot bekommen?
Ja, ja. Für Gegenspieler foult ihn. Wemsin so ein bisschen ist schon ziemlich rabide an der Seite weg. Nächste Situation springt er in, ich würde sagen, so Oberschenkelhalshöhe mit beiden Beinen so in den Reihen und versucht
ihn wegzubringen. Was ist der Oberschenkelhals?
Ja, hier da oben irgendwo. Da so. So.
Also Oberschenkel.
Oberschenkelhals. Das heißt, das klingt besser immer.
Das heißt, wenn du da verletzt wird, hast du auch Halsschmerzen.
Halsschmerzen, genau. Es ist ein Halsbruch. Auf jeden Fall, Wemsin den wirklich und wirklich so 3 Meter vom Schiedsrichter entfernen mit, der hat schon Geld vorher. Also viel mehr einen Fick darauf geben, was in dieser Liga für dich passiert, kannst du gar nicht machen, als in der Situation.
Das machst du halt, wenn du dir sagst, dann fehle ich halt 2 Spiele.
Und trotzdem.
Für sowas, für so ein Fall fehlst du immer
5 Spiele. Ja, gelb-rot. Gelb-rot. Ein Spiel.
Nicht glattrot bekommen.
Nee, gelb-rot.
So wie du es gerade geschildert hast,
klar. Das war auch glattrot, aber das ist gelb-rot gekriegt. Und trotzdem wird der Typ dafür sorgen, dass er wahrscheinlich zwei Vorlagen und was man gewinnt, sie 2-0 und dann sind sie trotzdem weiter. Und alle
gerade sagen, wir machen jetzt schon eine Beerdigung für was nicht beerdigt
ist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch gesagt, das ist eigentlich eine gute Ausgangsposition für Paris, denn sie haben das Auswärtstor geschossen und sie werden natürlich zu Hause in Paris auch sehr dominant auftreten, viele Torchancen bekommen und vermutlich das Spiel gewinnen. Aber ich meine nur, dass die halt unter ihren Möglichkeiten bleiben, demonstrativ irgendwie unter ihren Möglichkeiten.
Das war auch dann von Dortmund teilweise schlecht gemacht, muss man auch sagen, weil sie ihre doch vorhandene Dominanz nicht ausgenutzt haben und dieses vorhandene Loch im Mittelfeld, was eben entstanden ist, weil die drei vorne nicht mitgearbeitet haben. Muss man aber auch Tuchel ein bisschen hinterfragen, weil er jetzt in dem Spiel auf Fünferkette umgestellt hat, was sie diese Saison noch gar nicht gespielt haben, was dann eben genau dem widerspricht. Er hat schon irgendwas Taktisches gemacht, aber das hat dann nicht funktioniert und erst recht nicht, wenn die vorne drei nicht mit nach hinten arbeiten.
Ja, aber war das nicht vielleicht der Versuch,
Der versucht das irgendwie zu retten.
Weil er genau wusste, die drei Karpiken da vorne, die machen keinen Meter nach hinten.
Genau, weil in der Liga hat er immer sogar mit 4 noch, da hatte Icardi auch nach vorne mit drin gespielt und das konnte er jetzt in der Champions League nicht machen, gegen
was du davon aus ist. Provokante These, so wird Paris Saint-Germain, oder was ist provokant, niemals eine Rolle spielen bei der Champions League, weil ich frag mich halt, ich kann verstehen, wenn die in der Ligue 1, wenn die da gelangweilt sind, irgendwie nach 180 Meisterschaften und weiß ich nicht, Gegnern, die nicht auf Augenhöhe sind, dass du dann da irgendwie Hacke, Spitze, 1, 2, 3 spielst. Aber in der Champions League, das ist ja wirklich dann der Event, weshalb du als Spieler zu Paris Saint-Germain gehst.
Aber doch bitte nicht schon das Achtelfinale.
Ja. Aber das ist halt, also das ist dann schon wirklich die hohe Kunst der Spielverweigerung, also der Arbeitsverweigerung, weil, also wenn du in der Champions League im Achtelfinale nicht motiviert bist, dann bist du einfach ein Spacko.
Aber da zählt voll, was du eben gesagt hast, dass sie das als ganzes Spiel sehen. Und mit dem Tor, das sie gemacht haben, war klar, okay, uns reicht ein einziges Tor im Rückspiel und das machen wir schon, keine Sorge. Mhm. Also ich bin fest davon aus, das ist das Selbstbewusstsein, das ein Cavani, Neymar und Di Maria haben, wenn sie zusammensitzen und sich überlegen.
Aber sie müssen halt
Mbappé macht den schon.
Und Dortmund kann kontern. Also ja, ich glaube auch, dass es absolut machbar ist und vielleicht sogar die Chance sogar, also vielleicht sind sie sogar trotz der Niederlage Favorit aufs Weiterkommen. Aber sie haben Dortmund zumindest in eine Situation gegeben, wo sie mit einem ganz klaren Matchplan antreten können. Und an einem guten Tag, also ist ja auch kein Fallobst, was die da haben mit ihren schnellen Spielern. Aber ein Spiel, was Dortmund vielleicht auch dann gelegen kommt.
Aber was glaubt ihr, wer gewinnt? Wer kommt weiter? Ich bin klar Dortmund.
Naja, so klar. Also ich glaube 60-40 Paris.
Ja, so tippe ich auch. Gehe ich auch mit.
Dann mache ich die unpopuläre Ansage. Dortmund macht das. Ja. Relativ souverän sogar.
Das ist auch
jetzt erhöhst du noch auf 5-0.
3-1 Auswärtssieg.
Das ist eine Möglichkeit natürlich, weil Paris ist ja auch defensiv anfällig. Haben wir Wochen wieder 3 kassiert, die Wochen davor auch immer 2 oder 3 Tore kassiert pro Spiel. Und dann ein Auswärtstor für Dortmund wäre schon geil. Und das haben sie auf jeden Fall drin.
Frage ist, ob man auch als Paris den Schalter so umlegen kann. Wenn du die ganze Zeit so spielst und der offensichtlich auch in der Liga dann, ja, kriegen wir halt 3 Gegentore, ist doch egal, wir schießen dann halt 4. Wenn du dann so auftrittst und dann musst du aber gegen Dortmund und natürlich im weiteren Verlauf, wenn sie weiterkommen sollten in der Champions League sowieso, einfach eine andere Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Und ich weiß nicht, ob man da einfach so, klack, das mal so hinkriegt. Nun,
okay. Ist ja auch noch ein bisschen hin, bis soweit ist, ne? Wann spielen die? Ich glaube, im März erst, ne?
Ja, ich glaube, 11.3. 11.
März, genau, siehst du.
Hast du das, wie lang das auseinander liegt?
Ja, wegen der Europa League, ne? Wegen 2 Runden Europa League ziehen sie diese Champions League
erst. Diese Woche die 2. Champions League, dann nächste Woche ist Pokal, also DFB-Pokal ja wieder. Ja. Und dann erst wieder geht's weiter mit Europapokal.
Ja. Nun gut, die anderen Spiele mit deutscher Beteiligung waren auch ganz interessant. Leipzig unglaublich dominant gegen Tottenham. Mhm. Das einzig Lächerliche ist, dass sie dieses Spiel nur 1-0 gewinnen. Ja. Was die für Chancen hatten, das ist unglaublich.
Und wenn der Freischuss am Ende reingeht, steht es auf einmal 1-1 und keiner weiß warum.
Ja. Ja. Also, ich meine, so dominant, wie die da aufgetreten sind, ist es kaum vorstellbar, dass sie das noch vergeigen. Aber es ist eben nur ein Tor. Ja, und Tottenham ist eben auch kein Fallobst. Die haben zwar viele Verletzte, natürlich in Harry Kane und Heung-min Son kannst du nicht ersetzen, also Tottenham kann die nicht ersetzen. Aber ey, trotzdem. Aber man muss Leipzig Respekt zollen, weil das war ihr erstes Champions-League-Achtelfinale. Und die sind direkt mal in diesem neuen riesigen Stadion da in London aufgelaufen. Und die haben von Anfang an das Spiel dominiert. Also das hat mir durchaus Respekt abgenötigt, muss ich sagen.
Finde ich auch.
Abwehr aus Halstenberg, Ampadu und Klostermann, eine Dreierkette, von denen eigentlich keiner Anfang der Saison gesetzt war auf dieser Position. 2 spielen eigentlich eine andere Position. Das ist schon eine Hausmarke dann, die zugegebenermaßen sehr defensive aufgestellte Tottenhamer Mannschaft komplett kalt zu stellen.
Ja. Und da muss man sich aber auch fragen, wenn Tottenham so im Heimspiel auftritt, was sind deine Erwartungen, was passieren soll? Ja, du musst doch eigentlich, auch wenn du verletzungsgeplagt bist, aber gegen eine Mannschaft wie Leipzig ein bisschen mehr Dominanz zu Hause zeigen.
Das war Mourinho, ey. Der hat die da echt hinten sich einmauern lassen erstmal. Das war schon, also, es ist, man weiß es ja, dass er so defensiv spielt, aber das fand ich schon auch bemerkenswert, wie die sich teilweise in ihrer eigenen Hälfte erstmal versammelt haben. Heimspiel gegen Leipzig?
Ja. Wow. Mich würde mal interessieren, hast du das Gefühl, dass das Spiel gezeigt hat, dass der Fußball von Mourinho sich überholt so langsam, dass dieses Busparken?
Ich weiß halt nicht, weil ich bin immer dagegen, quasi so ein System in Frage zu, also so ein ganz großes Systemdebatte aufzumachen, sowohl bei Ballbesitz als auch bei Defensivfußball. Wir hatten am Tag zuvor eine Mannschaft von Atletico Madrid, die ja nichts anderes gemacht haben.
Kommen wir gleich zu.
Ja. Nur halt in sehr viel besser. Also das ist halt das denn die Frage, wie führst du es aus? Das ist immer die entscheidende Frage. Und ich fand halt, dass Tottenham es nicht mehr gut ausgeführt hat. Die haben ja gar keinen Zugriff mehr bekommen. Das war der Unterschied zu Atletico, die dann immer im entscheidenden Raum, immer wenn es dann Richtung eigenes Tor ging, haben sie Zugriff bekommen. Und das hat halt Tottenham gar nicht hinbekommen. Man hat das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft diesen Stil nicht beherrscht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, der Stil ist aus der Zeit gefallen. Also der Stil passt nicht mehr, aber zumindest, dass Mourinho da versucht, wieder so seine Blaupause auf eine Mannschaft drauf rüber zu stecken, die vielleicht nicht zur Mannschaft passt.
Und ich finde, da sieht man vielleicht auch so ein bisschen etwas, was man an Mourinho kritisieren kann, dass er nämlich nicht diese Flexibilität hat, sich auf seine Mannschaft einzustellen, sondern er hat seinen Plan, den Mourinho-Plan, und er baut eine Mannschaft um diesen Plan herum. Und wenn er in dem Fall jetzt bei Tottenham nicht die Chance hat, über mehrere Transferperioden sich eine Mannschaft zusammenzustellen, die diesen Stil spielen kann, dann bekommt er Probleme. Und bei Simeone ist es eben so, dass der seit so vielen Jahren bei Atletico Trainer ist, dass diese ganze Mannschaft, auch wenn sie mal Spieler verliert, die Identität beibehält, ja, dass sie eben diesen Simeone-Fußball spielt. Und er kann sich dann die Spieler eben auch handverlesen auspicken, die dazu passen. So. Und deswegen hat natürlich auch Atletico das auch ganz anders perfektioniert, als Tottenham das kann. Ich bin aber trotzdem ein bisschen angeödet gewesen. Also sie haben leider das frühe Tor geschossen und damit sind wir schon beim nächsten Spiel. Jetzt machen wir weiter mit Atletico gegen Liverpool.
Kann ich noch ganz kurz einen Satz zu dem Elfmeter sagen? Es gab selten einen Elfmeter, der so deutlich ein Elfmeter war.
Ja.
Also das war schon ein bisschen plump fast. Fand ich schon lustig, weil du siehst ja eigentlich immer Spieler protestieren, wenn es einen Elfmeterpfiff gibt.
Ja.
Aber da hätte er sich echt zum Affen gemacht, wenn er protestiert hätte. Er wurde einfach glasklar erwischt.
Ja, aber trotzdem, egal. Lass uns nicht mehr über die Chancen reden, die Leipzig verballert hat. Es ging auf keine Kuhhaut. War fast schon HSV-Style. Genau, ich wollte überleiten zu Atleti gegen Liverpool. Leider hat Atleti, also aus neutraler Sicht, eben dieses frühe 1-0 geschossen aus einer Standardsituation und danach haben sie sich halt an dem Spiel komplett verweigert. Die haben sich dem Spiel komplett verweigert, die haben sich nur hinten reingestellt, nur verteidigt, nur auf Zeitspiel gemacht. Und es ist einfach echt öde, das mit anzuschauen, diese Fußballverweigerung zu Hause in einem Champions League-Finale. Ich hoffe irgendwie, dass Liverpool das zu Hause noch gedreht bekommt. Einfach, weil mich das langweilt, dieser Spielstil. Mhm. Das kannst du machen, weiß ich, im Finale gegen Real oder so, wenn du krasser Außenseiter bist oder okay. Aber zu Hause in einem Achtelfinale immer diese Underdog-Position einnehmen und die haben auch Geld. Atleti ist nicht irgendwie der Underdog des Jahres, sondern die haben auch mal eben 120 Millionen für den Joey Felix ausgegeben. Also das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die aus budgetären Gründen oder was auch immer sich diese Underdog-Rolle zuschreiben muss. Deswegen muss ich sagen, ich hoffe sehr, dass Liverpool das im Rückspiel noch rumreißt. Und man vor allem muss auch sehen, wie sie auch dieses, man muss es mögen oder man muss es nicht mögen, ne? Aber was sie mit einem Mané machen, ne? Irgendwie Mané kriegt gelb und bei jeder Aktion, an der Mané beteiligt ist, bilden die Athletik-Spieler einen Rudel und fordern eine gelbe Karte. So, ist es so? Klopp meinte ja auch irgendwie, die haben fürs Atmen irgendwie gelb gefordert. Es ist wirklich lächerlich und unsympathisch und Mané musste dann ja auch rausgenommen werden aus dem Spiel. Ja, weil er eben gelb-rot gefährdet war oder gefühlt gefährdet war. Ja, also ich finde sowas halt irgendwie ein bisschen unsympathisch.
Mich beeindruckt da immer, wie sehr das eine Symbiose mittlerweile ist zwischen Publikum und Spielstil. Mm. Weil an anderen Ort würdest du ja dafür ausgepfiffen werden oder sowas. Und das Publikum hat ja 90 Minuten gepfiffen, wenn Liverpool den Ball hatte. Ja, nach dem Motto, wäre Liverpool schuld, dass sie jetzt den Ball haben.
Mhm. Weißt du was?
Und wir spielen hier den wahren Fußball. Das finde ich immer beeindruckend, wenn halt diese Philosophie in eine ganze Mannschaft übergeht und auch aufs Publikum übergreift.
Ich finde halt, bei Atletico-Spielen wäre mal so eine, es gibt ja sonst immer mal so Kameras, die nur auf einen Spieler gerichtet sind. Bei Atletico Madrid-Spielen, so brauchte man eine, die nur auf Simeone die ganze Zeit gerichtet ist. Ich habe das in Anschnitten immer gesehen, wie er in jeder Situation das Publikum da so mit dicken Armen und sowas alles aufgefordert hat, überall den Kommentar mitzugeben. Das ist schon, die baut einen Hexenkessel jedes Mal.
Ich finde, wenn die im Hintergrund ein Greenscreen aufbauen würden und würden Simeone die ganze Zeit unten rechts im Bild. Ja. Einfach so also ausgeschnitten, so die ganze Zeit nur so unten drin.
Das wäre eine ganz geile Idee.
Mhm. Ich hab generell sollte jeder Fußballtrainer vor so einem Greenscreen stehen, dass man immer den unten sieht. Das fände ich geil.
Gar nicht.
Geiles Feature.
Hätte auch einen Vorteil, man würde sie von der Seitenlinie nicht wegkriegen. Man setzt sie so im Innenraum in Kabinen und da stehen sie dann vor dem Greenscreen und gucken sich die Spiele auf dem Monitor an.
Also, diesen Korridor, den sie haben vor den Auswechselbänken, wenn du da einfach grün vorziehst. Und natürlich die Spieler, die da drin sitzen, die müssen natürlich dann nochmal zur Seite geschoben werden.
Ja, okay.
Jedenfalls wird das für Liverpool eine sehr unangenehme Aufgabe. Sie können natürlich in Anfield auch jede Mannschaft bespielen, mittlerweile auch die sich hinten reinstellen. Sie sind eine Ballbesitzmannschaft geworden, haben sich weiterentwickelt, aber das wird gegen Atleti trotzdem hammerhart. Man wünscht ein frühes Tor oder zwei, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Dann hatten wir noch, gucken wir mal, Atalanta gegen Valencia. Überraschenderweise eine klare Angelegenheit, 4:1 für Bergamo.
Wollen wir nicht mal jetzt über weitere deutsche Teilnehmer in anderen Wettbewerben sprechen?
Ja, das ist doch die Champions League. Einmal kurz
über Atalanta-Bergamo sprechen.
Doch, das ist wichtig, weil das eventuell der Viertelfinalgegner werden könnte für Leipzig. Und das ist Leipzig auf einmal im Halbfinale zum Beispiel. Ist doch lächerlich. Leverkusen.
Genau, da wäre ich vorsichtig, weil das war schon ganz schön beeindruckend, wie die das gemacht haben, Atalanta. Ja. Aber nicht drüber reden, schön.
Genau, also pass auf. Dann noch kurz der Vollständigkeit halber. Morgen Chelsea gegen Bayern, Napoli gegen Barcelona. Am Mittwoch ist dann Lyon-Juventus und am Mittwoch ebenfalls Real gegen Manchester City. Das wird fantastisch. Auch Ben Hazard verletzt ist lange, der fällt leider aus. Und jetzt kommen wir eben zu diesen Euroleague-Partien. Leverkusen gegen Porto, 2:1. Unglückliches Gegentor.
Blödes Gegentor.
Das war auch sehr dominant von Leverkusen und haben sich da unnötig nochmal in eine Situation gebracht, dass sie echt in Porto zittern müssen. Wolfsburg gegen Malmö.
Habe ich nicht gesehen.
Habe ich auch nicht gesehen, aber
sie drehen es um. Und das Publikum hat getobt. Die 11.800 Zuschauer, die im Stadion waren.
Aus Malmö, die mitgereist sind.
Ey, das war aber ganz, das waren wirklich, es waren, glaube ich, 11.000 Zuschauer und da waren 4.000 aus Malmö.
Ah, Mann, ey.
Ich hab mit Dre Vogt, der seines Zeichens Wolfsburg-Fan ist, dann auch länger Diskussionen darüber gehabt, weil es schon tragisch ist, dass die spielen Europa League, eigentlich sollten, und er hat selber, also, ne, auf die Schichten hingewiesen und so, und dass die Stadt halt nur 120.000 Einwohner hat und dass es das nicht so einfach macht, manchmal dieses Stadion voll zu machen.
Ja, aber es ist trotzdem jammerschade.
Also, kleinere Städte mit volleren Stadien.
Richtig, genau. Das hat er am Ende auch.
Hat noch weniger Einwohner.
Das ist schon echt tragisch, ne? Ich guck das jedes Mal und denk mir, ey. Das Einzige, was durchdreht, wenn sie Tore schießen, ist diese Lichtanlage.
Diese geile LED-Anlage. So, und zu guter Letzt Frankfurt gegen Salzburg mit einer unglaublich souveränen Vorstellung. Kamada, 3 Tore. Kostic, glaube ich, ne? 1 Tor. Mhm. Ein kleiner Wermutstropfen ist das 4:1 am Ende, aber also das Gegentor. Aber auch da, denke ich mal, wird man in Salzburg ohne Haaland und ohne, wie heißt er,
Minamino.
Was?
Minamino.
Minamino. Ist, glaube ich, Frankfurt trotzdem ein klarer Favorit im Rückspiel, oder?
Es ist ein bisschen schade, weil Rode noch eine Riesenchance hatte, 10 Minuten vor Schluss das 5-0 zu machen. Also wirklich vom leeren Tor den Ball daneben setzt, gut angespielt wurde. Und im Umkehrschluss fällt dann der, zumindest meiner Meinung nach, strittige Elfmeter. Den, finde ich, gibt auch nicht jeder, weil da schon auch klar der Ball gespielt wurde vorher. Aber und dann geht es halt mit 4-1. Muss wahrscheinlich nicht mega Schiss haben, aber muss auf jeden Fall ja. Musst es schon ernst nehmen. Kannst jetzt nicht sagen, wir rotieren jetzt und lassen die B-Elf ran. Bei einem 5-0 hättest du schon wieder vielleicht den einen oder anderen Spieler wieder schonen können. Ja. Das ist jetzt nicht mega tragisch, wäre vermessen zu sagen, bei einem 4-1 gehe ich jetzt mit einem schlechten Gefühl hin oder so. Aber wie gesagt, man darf ein 3-0 in Salzburg und man ist raus. Also insofern muss man schon auch wach sein und darf sich jetzt, es ist so ein bisschen so ein gefährliches Ergebnis, weil man dann dazu neigt, das schon abzuhaken im Kopf. Ich hoffe, dass das natürlich nicht der Fall ist. Ansonsten kann ich nur sagen, war das eine der besten Partien, die ich in dieser Saison gesehen habe. Und die Eintracht mich wirklich teilweise wirklich rätselhaft zurücklässt, weil du hast dann so Spiele wie gegen Dortmund oder auch Paderborn und Köln oder Düsseldorf, ich kann so viel nennen. Und dann solche Spiele, und ich kann es leider selbst, ich kann es nicht mehr erklären, woran es liegt, außer dass es mir einfach eine Einstellungssache ist, eine reine Kopfsache ist, weil man sieht, was theoretisch möglich ist. Und das finde ich, ein Stück weit finde ich es ein bisschen frustrierend, weil es ist ein Unterschied, ob dein, wenn du einfach eine schlechte Leistung bringst und sagst, okay, die können es momentan nicht besser, fehlt das Spielermaterial oder so, dann ist es halt so, dann musst du hoffen, dass im Sommer nachgelegt wird, aber dieses Mal sich ins Zeug legen, wenn es drauf ankommt, aber dann gegen, weiß ich nicht, gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner dann so eine fast schon Arbeitsverweigerung an den Tag zu legen, das finde ich einfach nicht geil. Aber ja, das ist nur mal Jammern auf hohem Niveau.
Arbeitsverweigerung müssen wir jetzt auch leider machen, denn die Sendung ist vorbei. Das liegt aber daran, dass sie einfach keine Zeit mehr hatte. Und deswegen verabschieden wir uns. Wir würden uns sehr freuen, hier in versammelter Runde, wenn Sie, liebe Damen und Herren, am Montag um 17 Uhr wieder einschalten. Dann haben wir fantastische Gäste. Ralf Gunesch wird da sein.
Oh ja, stimmt, wahrscheinlich wird Ralf da sein. Und Max Jakob Ost
wird da sein. Der Mann des Rasenfunks bärt uns endlich mal wieder in Fleisch und Blut und nicht nur über Skype und nicht nur über Chat. Bis dahin, vielen lieben Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.